Deutschlandradio Kultur im Gespräch.
Mit Susanne Führer, guten Morgen. Und mit Franz Josef Radermacher, Professor für Informatik an der Universität Ulm. Guten Morgen, Herr Professor Radermacher.
Guten Morgen.
Ich glaube, das war jetzt so ungefähr die kürzestmögliche Vorstellung Ihrer Person. Professor für Informatik, das stimmt, das ist nicht falsch, aber Sie machen so viel mehr und interessieren sich für so viel mehr. Ich habe so gedacht, wenn ich Sie jetzt so abends, sagen wir mal, auf einer Party treffen würde und sagen würde, was machen Sie denn so? Was würden Sie da antworten, dass man einen Eindruck, einen Begriff von Ihnen bekommt?
Ich beschäftige mich mit einer Vielzahl von Fragen, die den Menschen und das Zusammenleben der Menschen und die Zukunft der Menschheit betreffen.
Das ist nicht wenig, die Zukunft der Menschheit.
Ja, das ist nicht wenig.
Also sind Sie so etwas wie ein Weltenretter?
Nein, ich sehe mich nicht als Weltenretter. Ich sehe mich eher als jemand, der analysiert und versucht, Hinweise zu geben, wie bestimmte Aktionen zu bestimmten Zukünften führen, damit Menschen darüber entscheiden können, was sie tun und was sie nicht tun, abhängig davon, welche Art von Zukunft sie wollen.
Die Zukunft der Menschheit ist also unser Thema in der kommenden Stunde bis 10 Uhr noch mit Franz Josef Radermacher, Professor für Informatik der Uni Ulm. Franz Josef Radermacher ist Professor für Informatik an der Universität Ulm, Leiter des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung, Mitglied im Club of Rome, einer der Mitbegründer der Global Marshall Plan Initiative. Und wie wir soeben gehört haben, beschäftigt er sich mit der Zukunft der Menschheit. Jetzt wollen wir mal hören, Herr Professor Radermacher, hier in der Sendung im Gespräch im Deutschlandradio Kultur. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Menschheit?
Aus meiner Sicht ist die Zukunft offen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo sich dieses sehr komplizierte System Menschheit mit heute 7,5 Milliarden Menschen hinbewegen kann. Im Wesentlichen studiere ich drei mögliche Entwicklungen. Das eine ist eine friedliche, wohlhabende Welt, die an Europa erinnert. Das zweite ist eine Welt vom Typ Zweiklassengesellschaft, also eine Situation, wie man sie beispielsweise von Südafrika oder Brasilien her kennt. Und das dritte ist eine Welt, die sich in Richtung ökologischer Kollaps, Bürgerkrieg, millionenfaches Sterben und so weiter bewegt. Es sind also im Wesentlichen drei, man nennt es Attraktoren, auf die sich die Welt zubewegt oder zubewegen könnte. Es ist noch nicht klar, was dabei herauskommen wird. Wir sehen ja jeden Tag, wie die Prozesse sich entwickeln. Und man kann dann überlegen, wie viel Einfluss hat wer darauf, dass wir uns in die eine oder andere Richtung bewegen.
Welche Faktoren ziehen Sie denn da in Ihre Berechnung ein? Also geht es bei Ihnen auch um die Endlichkeit der Ressourcen, um den Klimawandel, um das Bevölkerungswachstum?
Ja, wir studieren 5 Parameter. 2 davon haben Sie gerade schon genannt. Das eine ist die Größe der Weltbevölkerung. Da hängt das Bevölkerungswachstum drin. Das zweite Thema ist der Wohlstand oder die Wirtschaftsleistung. Das dritte ist die Frage, wie diese Wirtschaftsleistung verteilt wird. Das ist das Thema im Moment der Schere, die sich öffnet. Das ist aber auch die Schere zwischen den reichen und armen Ländern. Dann spielen die Ressourcen eine große Rolle. Das Klimathema ist ein Ressourcenthema. Und dann geht es noch um den technischen Fortschritt. Also um die Frage, wie viel Ressourcen und wie viel Klimaeffekte haben wir pro Einheit Wertschöpfung. Diese 5 Parameter, das Wechselspiel dieser 5 Parameter und das dann betrachtet pro Kontinent und pro Staat und pro Land, das ist so der Modellierungshintergrund, auf dem wir arbeiten.
Also ich fasse nochmal zusammen. Es gibt also drei Modelle. Das eine ist, das will natürlich niemand von uns. Es kommt zu einem Kollaps, was auch immer das genau bedeutet. Also Milliarden Menschen sterben, nehme ich mal an. Es gibt hier also Kriege, Hungersnöte. Das andere, dieses Zwei-Klassen-Modell, wenige Reiche, sehr viele, sehr Arme. Und dann natürlich das, was wir alle gerne möchten. Es geht uns allen gut. Wie wahrscheinlich ist denn das, wenn Sie sagen, Sie haben das berechnet, dass so ein Modell geben wird, Europa, also das wohlhabende, friedliche Europa, was ja auch gerade so ein bisschen an den Rändern ausfranst, aber das lassen wir mal beiseite, wird also ein Modell für die gesamte Welt. Das ist ja ein schöner Traum.
Wir können ja auch nicht mehr tun, als Dinge abschätzen. Man kann ja nicht die Komplexität der Welt mathematisch präzise modellieren. Unsere Schätzungen ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Welt in Balance, für eine Welt, die so ist wie Europa, wie man sich das so erhofft, ist vielleicht 35%. Die Wahrscheinlichkeit für die Zwei-Klassen-Gesellschaft ist 50%. Und damit bleibt für den Kollaps 15%. So in etwa sehen die Schätzungen seit 10, 15 Jahren aus. An den Zahlen hat sich in der Zeit auch nicht viel geändert.
Sie beschäftigen sich ja aber schon länger mit dem Thema als 10, 15 Jahre. Mich würde mal interessieren, ob sich Ihre Prognosen im Laufe der Jahrzehnte geändert haben.
Nein, die Prognosen sind auch über einen Zeitraum von 40 Jahren sehr stabil. Und sehr viele Dinge wusste man schon vor vielen Jahren. 1965 hat bereits das Ehepaar Ehrlich bei damals 3 Milliarden Menschen für das Jahr 2000 6 Milliarden vorhergesagt. Genauso ist es gekommen. Heute haben wir 7,5. Der Club of Rome hat seine Modelle 1972 publiziert. Wesentliche Überlegungen aus diesen Modellen haben sich genauso bewahrheitet. Also in diesem Sinne sind einerseits die Dinge relativ stabil vorhersehbar. Und zweitens muss man die Sicht auch nicht dauernd verändern. Das System ist sehr stabil, sehr robust und die Entscheidungen, die fallen eben nur über längere Zeiträume, die fallen nicht kurzfristig.
Denn also ich nehme ja mal an, dass diese Berechnungen werden Sie ja nicht, das ist ja kein La pour La. Also wenn sozusagen die gute Variante nur oder sogar je nach Betrachtungsweise ein Drittel Wahrscheinlichkeit aufweist, dann nehme ich doch mal an, das ist auch sozusagen, es liegen auch Entscheidungen in unserer Hand, um das wahrscheinlicher zu machen. Das ist doch wahrscheinlich das Ziel Ihrer Arbeit.
Das stimmt. Man muss jetzt nur vorsichtig sein, wenn man sagt, in unserer Hand. Weil die große Frage ist immer, wer sind eigentlich wir? In ökonomischen Prozessen sagt man gerne, wir sind die Gewinner, unser Land ist Gewinner. Aber die Frage ist natürlich dann, wer ist nun wirklich Gewinner? Es kann sein, dass in einem Land, das Gewinner ist, sehr wenige massive Gewinner sind und sehr viele sind Verlierer. Die letzte US-Wahl war wesentlich dadurch bestimmt, dass sich der Teil zu Wort gemeldet hat, der seit 10, 15 Jahren permanent der Verlierer ist in den USA, die Gewinner sind. Und weltweit ist es natürlich ähnlich. Wer ist jetzt eigentlich der Gewinner? Sind wir die Gewinner oder sind die ölreichen Staaten die Gewinner oder sind die ressourcenreichen Staaten die Gewinner oder werden China und Indien mit ihren vielen Menschen irgendwann die Gewinner sein? Genau das ist eben schon gar nicht klar, wer überhaupt damit gemeint ist, dass wir sind.
Dann frage ich Sie jetzt mal ganz konkret, also wer müsste denn was unternehmen, damit die Zukunft der Menschheit eine positive Richtung einnimmt?
Es wäre natürlich am einfachsten, wir hätten weltweit so etwas wie eine Koordinierung auf der Ebene eines Staates. Also von der Art, dass die große Mehrheit der Menschen irgendetwas beschließen könnte. Aber so eine Situation haben wir ja nicht. Wir haben 200 Staaten mit sehr unterschiedlichen Möglichkeiten, sehr unterschiedlichen Interessen, sehr unterschiedlich starken Bevölkerungen und die sind in einer Art spieltheoretischer Verklemmung untereinander teils blockiert. Und deshalb geht jetzt ersatzweise die Aufforderung zum Handeln an drei Akteure. einerseits an die Staatengemeinschaft, dann an die Menschen in ihren verschiedenen Rollen, zum Beispiel als Konsumenten, und dann an die Unternehmen als sehr starke Akteure. Und im Dreieck dieser drei Gruppen entscheiden sich dann die Prozesse, wobei aber die äußeren Bedingungen, unter denen die drei Gruppen je spezifisch agieren und miteinander agieren, alles andere als günstig sind, um eine gute Zukunft für die Menschheit dann zu realisieren.
Sie hören immer noch die Sendung im Gespräch im Deutschlandradio Kultur, heute mit dem Professor für Informatik Franz Josef Radermacher, der sich auch mit der Zukunft der Menschheit beschäftigt, für eine weltweite ökosoziale Marktwirtschaft eintritt. Herr Radermacher, wie ist denn das eigentlich, wenn man Sie fragt, interessieren Sie sich für den Menschen oder die Menschheit als System? Dann würden Sie wahrscheinlich das System wählen, oder?
Mich interessiert eigentlich beides. Mich interessiert zu verstehen, wie der Mensch ist, wie er denkt, wo er herkommt, was ihn antreibt. Und mich interessiert die Wechselwirkung der Menschheit in einem großen System, das mittlerweile übrigens ein Mensch-Technik-System ist. Man spricht von einem hybriden Superorganismus. Wir haben heute die Wechselwirkung von Mensch und Technik. Ohne Technik könnte es die Menschheit in dieser Größe gar nicht geben. Wir bewegen uns gerade auf das Internet der Dinge zu. Die Vorstellungen sind, dass es in 20 Jahren vielleicht 30 Milliarden technische Komponenten gibt, die internetfähig sind. Dann haben wir vielleicht 8,5 Milliarden Menschen, 30 Milliarden technische Komponenten, alles zusammen in einem Netz, das miteinander interagiert, und nur dieses interagierende Netz kann überhaupt die Voraussetzungen schaffen, alle diese Menschen zu ernähren und für alle diese Menschen eine Lebensperspektive zu eröffnen. Insofern ist das Ganze dann auch ein System, es ist ein Organismus, der auf einer höheren Ebene operiert als der Einzelne, der selber auch Intelligenz hat, aus meiner Sicht auch Bewusstsein hat. Natürlich ein ganz anderes Bewusstsein als das des Einzelnen, des Individuums. Aber die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Ebenen ist besonders interessant und man kann von der einen Ebene viel für die andere lernen.
Aber könnte man nicht sagen, also wenn Sie beschäftigen sich mit der Zukunft der Menschheit, es geht doch trotzdem darum, dass Sie die einzelnen Menschen überzeugen müssen. Zum Beispiel von einem anderen Wirtschaftssystem, um die Menschheit am Leben zu erhalten?
Also aus meiner Sicht geht es zunächst einmal nicht um das am Leben zu halten. Es gibt überhaupt kein Risiko, dass die Menschheit ausstirbt. Es geht darum, wie sind die Bedingungen, unter denen Menschen leben? Wie ist die Qualität der Zivilisation? Also das Ringen ist ein Ringen um die Qualität der Zivilisation, um die Lebensbedingungen für die Menschen. Auch an dieser Stelle muss ich ja niemanden überzeugen, ich muss ja niemanden glücklich machen, sondern ich sehe meine Aufgabe eher darin, jemandem, der Fragen stellt, zu sagen, ja, wenn du möchtest, dass es sich in die Richtung entwickelt, dann machst du vernünftigerweise dies und jenes, und wenn du möchtest, dass es sich in diese Richtung entwickelt, dann musst du vernünftigerweise eher das machen. Das ist ja auch nicht viel anders, als wenn Eltern ihren Kindern klar machen, dass wenn sie bestimmte Ziele erreichen wollen, dann müssen sie kooperativ mit anderen umgehen, da können sie nicht ihr Spielzeug immer bei sich selber halten. Wenn ihnen aber die anderen egal sind und wenn sie letzten Endes irgendwie für sich alleine durchkommen wollen, dann können sie auch ihr Spielzeug klammern.
Aber das finde ich jetzt interessant heranzumachen, denn also Sie reisen ja durch die Welt, Sie halten, glaube ich, rund 200 Vorträge im Jahr, Sie sind, wie gesagt, Mitglied im Club of Rome, Mitbegründer der Global Marshall Plan Initiative, Sie treten für einen weltweiten Ausgleich ein, für eine Balance. Da hätte ich schon gedacht, dass Sie Ihre Aufgabe darin sehen, Entscheidungsträger zu überzeugen, die von Ihnen vorhin angesprochenen Akteure, die Unternehmen, Staatenlenker, einzelne Menschen.
Sie haben in dem Sinne recht, dass ja die meisten dieser Entscheidungsträger intrinsisch, das darf man annehmen, und insbesondere in Bezug auf das, was sie öffentlich äußern, eine Welt in Balance wollen. Dazu haben wir internationale Positionen der Vereinten Nationen, Das steht in jeder Verfassung. Da gibt es große internationale Verbände der Wirtschaft. Alle haben dieselbe Position. Wir wollen eine ausgeglichene Welt. Wir wollen, dass alle Menschen mitgenommen werden. Alle Kinder sollen in die Schule. Wir wollen jede Art von Sklaverei beseitigen. Die Männer und die Frauen sollen dieselben Rechte haben. Also da gibt es ja klare, öffentlich artikulierte Positionen. Und sehr viele der dort tätigen Akteure fragen nach, wie kommen wir denn dahin? Warum ist das alles so schwierig? Was sollen wir dann machen? Und das ist dann die Stelle, wo ich in der Lage bin, zu sagen, okay, auf der Basis von Forschungen, die seit Jahrzehnten laufen und auch in Übereinstimmung mit anderen wie dem Club of Rome, würde ich Folgendes empfehlen.
Und was sollen wir denn dann machen? Also wir jetzt in dem Sinne, Sie und ich als Bürger.
Jetzt ist ganz wichtig, dass wir die Ebenen unterscheiden. Sie gehen jetzt auf die Ebene des Individuums. Ich nenne jetzt mal ein gutes Beispiel, Individuum und Klimawandel. Jeder von uns kann jederzeit dazu beitragen, dass wir Bäume pflanzen. Bäume holen CO2 aus der Atmosphäre, sind eine wertvolle erneuerbare Ressource. Wir haben unglaublich viele degradierte Böden in den Tropen. Das Austrocknen dieser Böden gefährdet die verbliebenen Regenwälder. Also überall auf der Welt aufforsten ist eines der sinnvollsten Dinge, die ein Individuum tun kann. Man kann sich selber damit klimaneutral stellen, mit jedem aufgeforsteten Hektar Wald neu aufgeforstet, holt man etwa 10 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre. Das kann jeder jederzeit tun. Wir können auch jeder unter Nutzung des Internet als Pate oder Mentor für mindestens einen jungen Menschen irgendwo auf dem Globus auftreten. Wir können uns um jemanden kümmern, alleine schon dadurch, dass wir regelmäßig mit ihm kommunizieren. Das kann jeder jederzeit tun. Und natürlich können wir, indem wir viel lesen, uns klug machen, die Dinge besser zu verstehen, um aus einem besseren Verständnis heraus bessere Entscheidungen zu treffen. Also eine ganz wichtige Empfehlung, viele Dinge zu lesen, über vieles nachzudenken und auf einem höheren Niveau der Reflexion sich in die Prozesse einzubringen. 3 Dinge, die jeder sofort tun kann.
Ich habe das Wort Verzicht jetzt aber noch gar nicht gehört.
Die ganze Verzicht-Thematik trifft den Punkt nicht.
Also verzichten auf Fernflüge, überhaupt auf Flüge, auf Fleischkonsum, auf Autofahren. Nein?
Ist meiner Ansicht nach der vollkommen falsche Ansatz. Es ist dieser moralisierende Ansatz. Es ist der Ansatz, wo jemand einen Lebensstil hat, insbesondere auch oft einen Lebensstil, der sehr begrenzt ist, jetzt aber sich in seiner Begrenztheit als die Lösung der Probleme auf der Welt sieht und jetzt glaubt, wenn er anderen diese Begrenzungen aufzwingt, dann wären die Probleme auf dem Globus gelöst und dann muss er sonst auch nichts machen, weil er ist ja sowieso der Gute. Er muss jetzt eigentlich die anderen nur noch dazu bringen, dass sie genauso begrenzt operieren wie er.
Nun, das ist jetzt eine Unterstellung der Motive, aber man kann doch nicht leugnen, dass zum Beispiel übermäßiger Fleischkonsum eine Belastung für das Weltklima darstellt.
Also das fängt schon an mit dem Ausdruck übermäßiger Fleischkonsum. Darin steckt ja schon eine Wertung. Wir haben mit Fleisch dann kein Problem, wenn die Fleischproduktion als solche in Ordnung ist. Also wer auf der Pampa Fleisch produziert, auf einem Boden, auf dem man vernünftigerweise nichts anderes machen kann, der belastet damit nicht die Welt, sondern er nutzt die besonderen Fähigkeiten des Rindes, aus Gras sowohl Milch als auch Fleisch zu produzieren. Ansonsten arbeitet die Forschung daran, dass wir irgendwann ein synthetisches Fleisch herstellen werden. Das heißt, dann bekommen wir ein Steak ohne Kuh und spätestens dann endet die ganze Debatte sowieso, weil dann reden wir nicht mehr darüber, ob irgendwelche Tiere irgendwelche Probleme haben, weil wir Fleisch essen, sondern das Fleisch stellen wir synthetisch her. Diese ganze Verzichtschiene ist nicht die Schiene, mit der wir unsere Probleme lösen, sondern unsere Probleme lösen heißt, die Knappheiten, die es gibt, vernünftig in das ökonomische System zu integrieren. Und dann können die Menschen im Rahmen dieser Restriktionen entscheiden, was sie tun. Und das abhängig davon, welches Einkommen sie erzeugen. Wobei natürlich die Lebenssituation von jemandem mit hohem Einkommen fundamental anders sein wird als die Lebenssituation von jemandem mit kleinem Einkommen.
Das sagt Franz Josef Rademacher. Der Informatiker und Wirtschaftswissenschaftler Franz Josef Rademacher interessiert sich nicht nur für Informatik und Wirtschaftswissenschaften, sondern auch für die Zukunft der Welt und ist der Überzeugung, dass wir eine Balance hinbekommen können, eine ausgeglichene Weltenordnung ohne Verzicht. Herr Rademacher, Sie interessieren sich für die Zukunft der Menschheit schon sehr, sehr lange. Seit wann eigentlich? Wann hat das begonnen?
Bei mir 1965, da war ich 15 Jahre, da habe ich in der Schule einen Aufsatz geschrieben zum Thema Weltbevölkerungsentwicklung. Das war damals ein Thema, weil das Ehepaar Ehrlich die Studie über die Größe der Menschheit im Jahr 2000 publiziert hatte, dass wir nämlich von 3 auf 6 Milliarden Menschen hochschnellen würden.
Und das hat Sie als 15-Jährigen fasziniert?
Das hat mich fasziniert, aber auch gepackt in dem Sinne, dass ich mir gesagt habe, wie kann es sein, dass wir das zulassen? Wie kann es sein, dass wir, die wir so viel Armut auf der Welt haben, zulassen, dass die Zahl der Menschen explodiert und dass sie insbesondere da explodiert, wo die Menschen am ärmsten sind? Wie kann es sein, dass wir das einfach untätig mit ansehen und nichts tun?
Das spricht ja für einen jungen Mann mit einem, wie soll ich mal sagen, mit einer ethischen Richtschnur, mit einem starken moralischen Impetus.
Das ist die eine Hälfte. Ich war katholischer Pfadfinder, stark von dieser Philosophie her bestimmt, aber genauso die zweite Richtung. Als jemand, der sehr stark mathematisch orientiert ist, der die Dinge sehr stark auch von der Logik her sieht, drängte sich mir einfach die Frage auf, wie kann es sein, dass wir das einfach zulassen? Wie kann es sein, dass es dafür keine einfache Lösung gibt? Und bis heute beschäftigt mich diese Frage.
Das war 1965. Es gab dann ja ein zweites einschneidendes Datum für viele Menschen, die sich heute mit der Endlichkeit der Ressourcen, Klimawandel beschäftigen, 1972. Das war, als der Club of Rome seinen Bericht veröffentlichte, Grenzen des Wachstums. Das war ja für viele so ein Erweckungserlebnis, kann man fast sagen, oder ein Schlüsselerlebnis oder ein Aha-Erlebnis zumindest für Sie auch.
Ja klar, in der Fortsetzung dieser Überlegungen über die Entwicklung der Weltbevölkerung war dieser Bericht des Club of Rome für mich ebenfalls von zentraler Bedeutung und meine lebenslange Orientierung am Club of Rome hat da ihre Wurzeln.
Nun gibt es ja viele Leute, die sagen, die düsteren Prognosen sind gar nicht eingetroffen, jetzt habt euch mal nicht so.
Also zunächst einmal gefällt mir an der Herangehensweise des Club of Rome, dass dahinter mathematische Modelle stehen und dass man die Rechner nutzt, um diese Modelle auszuwerten. Das ist natürlich eine Wurzel, die mein ganzes Leben mitbestimmt hat als Mathematiker, die mathematischen Modelle. Damals kamen die Rechner auf, entwickelten ihre Bedeutung. Das ist natürlich bis heute ein Thema, das treibt uns alle. Die Digitalisierung, das fing damals an. Der Club of Rome hat auf dieser Basis nicht die Zukunft vorhergesagt, sondern er hat Szenarien studiert. Nicht anders, als ich eben über 3 mögliche Zukünfte geredet habe, hat der Club of Rome über verschiedene mögliche Zukünfte in Abhängigkeit von Entscheidungen der Menschheit gesprochen. Eine ganz wesentliche Frage, ein wesentlicher Parameter in den Modellen war immer die Frage, wie weit gelingt die Ablösung des Wirtschaftswachstums vom Energieverbrauch? Wir haben mittlerweile eine Entkopplung um etwa 50%. Das heißt, wenn die Wirtschaftsleistung sich verdoppelt, wächst der Energieverbrauch nur um 50%. Der Grad der Entkopplung, das ist ein ganz entscheidender Parameter, den hat der Club of Rome natürlich damals auch schon studiert. Und die Aussagen für die Zukunft waren immer Aussagen abhängig von derartigen Parametern. Es waren nie Prognosen, dass es so und so sein wird, sondern abhängig davon, was uns an dieser Stelle gelingt oder was wir entscheiden, wird das und das herauskommen. Und da lag der Club of Rome erstaunlich gut, das wissen wir aus der Nacharbeit der Studien, die wir ja heute vornehmen können.
Also trotz dieses, moralischen jungen Mannes, der katholischer Pfadfinder war, gibt es eben auch diese mathematische Seite, was sie dann dazu gebracht hat, weil mit dem Interesse für die Zukunft der Menschheit hätte man sich auch alle möglichen Studienfächer vorstellen können, aber sie haben dann Mathematik gewählt und die Wirtschaftswissenschaften.
Klar, die Mathematik habe ich gewählt, weil die prinzipiellen logischen Fragen kann man nur in der Sprache der Mathematik adressieren. Die stärkste Wirkungskraft für uns alle hat die Ökonomie. Also ohne die Ökonomie ist alles nichts, auch wenn die Ökonomie nicht alles ist. Also ist es wichtig, die Ökonomie zu verstehen und die Mathematik als Instrument zu haben. Und mit der Informatik haben wir dann auch noch das Werkzeug, um sehr komplexe Modelle rechnen zu können.
Und dann bleibt aber ja trotzdem immer noch der Mensch die unbekannte Größe.
Natürlich, man kommt zum Schluss immer zurück zu der Frage, was ist es eigentlich, was den Menschen antreibt? Und wenn man das verstehen will, dann muss man sich vor allen Dingen mit der Historie beschäftigen. Und zwar mit der Historie weit zurück in die Steinzeit. Und dann muss man sich mit der Erfindung von Ackerbau und Viehzucht beschäftigen. Und dann ist immer wichtig, sich vor Augen zu führen, dass in dem Moment, wo wir Ackerbau und Viehzucht erfunden haben, das ist jetzt etwa 10.000 Jahre her, 8.000 vor Christus, da gab es auf der Erde nur 20 Millionen Menschen, weil die Welt nur 20 Millionen Jäger und Sammler ernähren kann. Wir haben heute Städte mit 40 Millionen Menschen, eine einzige Stadt. Wir können heute 7,5 Milliarden Menschen ernähren, und zwar deutlich besser ernähren, als die Welt vor 10.000 Jahren 20 Millionen Menschen ernähren konnte oder ihnen eine Lebensgrundlage bieten konnte. Und an dieser Stelle kann man jetzt erkennen, was eigentlich mit der Menschheit passiert ist, dass wir uns aus der Welt der Jäger und Sammler in so einen komplexen Superorganismus unglaublicher Leistungsfähigkeit transformiert haben, der 7,5 Milliarden Menschen auf einem deutlich höheren Konsumniveau als dem damaligen ernähren kann. Und dieser Superorganismus, der wird in relativ kurzer Zeit, 35 Jahren, wird er bereits 10 Milliarden Menschen groß sein.
Herr Rademacher, fühlen Sie sich den Werten des katholischen Pfadfinders eigentlich auch heute dann noch verpflichtet?
Also ich fühle mich vor allen Dingen einer globalen Ethik verpflichtet, zum Beispiel im Sinne des Weltethos vom Küng oder im Sinne der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Aber diese passen sehr gut zu allen großen Religionen und insbesondere auch natürlich zum Christentum und zum Katholizismus. Also da ist dieselbe Wertebasis. Von den katholischen Pfadfindern ist eins geblieben, der Satz, mach jeden Tag was Gutes. Und zwar nicht, weil das primär gut ist für die Welt, sondern weil es insbesondere gut für einen selber ist, wenn man sich jeden Tag bemüht, und das ist geblieben.
Mach jeden Tag was Gutes. Im Gespräch im Deutschlandradio Kultur. Heute mit Franz Josef Rademacher, der sagt, tu jeden Tag was Gutes. Herr Rademacher, Zukunft der Menschheit ist das Stichwort. Balance ist eines Ihrer drei Modelle überschrieben. Sie haben vorhin gesagt, also ich jetzt als Konsumentin, ich muss nicht verzichten. Ich könnte ein paar Dinge tun. Ich könnte mich um die Aufforstung kümmern. Ich kann mich um andere Menschen kümmern. Aber ich muss jetzt nicht auf Autofahren oder Fleisch verzichten. Aber irgendetwas muss ich doch ändern. Kann man das mal kurz fassen?
Ja, wenn man es richtig machen würde, wenn man die weltweite ökosoziale Marktwirtschaft einführen würde, die mittlerweile von allen internationalen Organisationen als eine Green and Inclusive Economy auch vertreten wird, dann würde Folgendes passieren. Über geeignete Transfermechanismen würde jeder Mensch genügend Kaufkraft haben und über bestimmte Restriktionen bezüglich der Umwelt würde die Produktion umweltproblematischer Güter limitiert. Also wenn wir jetzt das Fleisch nehmen, das Ihnen wichtig ist, dann würde auf der Welt wahrscheinlich weniger Fleisch entstehen und außerdem hätten alle Menschen mehr Kaufkraft. Die Folge wäre davon, dass über alles betrachtet die Menschen bei uns deutlich weniger Fleisch essen würden. Aber nicht, weil jemand moralisierend sagt, du musst jetzt deinen Veggie Day einlegen, sondern weil die Kosten andere sind, weil es weniger Fleisch gibt und weil mehr Leute kaufen. Und bis auf die, die um jeden Preis immer Fleisch essen wollen und deshalb zum Beispiel auf ein neues Auto verzichten, werden die meisten dann weniger Fleisch essen, aber dafür ein neues Auto bekommen.
Für sowas braucht es aber ja doch so etwas wie eine Weltregierung.
Es braucht nicht unbedingt eine Weltregierung, aber es braucht eine vernünftige internationale Koordinierung, so wie wir sie auf europäischer Ebene ja auch haben. Wenn wir alle miteinander wollten, könnten wir uns problemlos weltweit koordinieren. Das Problem ist, dass wir Interessen haben, die etwas anderes wollen als eine grüne und inklusive Marktwirtschaft. Es gibt Interessen, die wollen zu Lasten anderer plündern. Es gibt Eliten, die wollen weiterhin diese unglaublichen Volumina bei sich akkumulieren. Es gibt Potentaten in armen Ländern, die ihre Bevölkerung ausbeuten und ihre Rohstoffe an uns verkaufen und wir kaufen sie ihnen gerne ab. Und weil diese Interessenlagen so sind, bekommen wir die vernünftigen Lösungen nicht hin. Da liegen die Schwierigkeiten. Sie liegen nicht im Prinzipiellen, sondern sie liegen in fundamental unterschiedlichen Interessen und insbesondere auch in sehr egoistischen Interessen von bestimmten Machtakteuren.
Naja, und dass ja der Mensch ja auch dazu neigt, nicht länger weiter zu gucken als bis zu seiner Nasenspitze, nicht? Also heute etwas zu tun, was nicht so schön ist, damit es übermorgen noch schön ist, fällt dem Menschen an sich ja schwer. Herr Professor Rademacher, nun haben Sie diese Themen seit vielen Jahrzehnten auf der Agenda, im Grunde genommen seit Ihrem 15. Lebensjahr. Hatten Sie denn nun auch mal Erfolgserlebnisse?
Also als jemand, der das beobachtet und analysiert, sind ja die wichtigsten Erfolgserlebnisse die, zu sehen, dass sich die Dinge in etwa so entwickeln, wie man glaubt, dass sie sich entwickeln würden. Und das ist über die Zeit passiert. Also in der Hinsicht hatte ich immer wieder die Situation, dass im Nachhinein herauskam, was ich erwartet hatte. Es kamen dabei dann auch Dinge heraus, über die ich mich sehr gefreut habe. Nach Krisen passiert manchmal das Richtige, insbesondere nach der letzten großen Finanzkrise bekamen wir plötzlich das Thema der Steuerparadiese, das Thema der grenzüberschreitenden Besteuerung, diese unglaublichen Skandale, dass manche Staaten in Europa Firmen wie Apple ermöglichen, im Wesentlichen ohne Steuerzahlung über die Runden zu kommen. Das ist jetzt alles ein Thema, daran wird jetzt wenigstens gearbeitet. Da bin ich sehr, sehr froh und das ist auch ein Beispiel, an dem man erkennt, dass wir wesentliche Veränderungen nur nach Krisen bekommen. Und in Bezug auf die Entwicklung in Afrika und die doch die weitere Explosion der Weltbevölkerung war jetzt die Migration der Auslöser für Veränderungen, mit denen man sonst nicht hätte rechnen können. Wir haben jetzt einen vollkommen anderen Blick auf Afrika. Wir sind sehr viel stärker bereit, Dinge für Afrika zu tun. Ich arbeite an einem Marshallplan mit Afrika. Die Bundesregierung arbeitet auch an dem Thema. Ja, also es haben auch positive Entwicklungen stattgefunden.
Ein weiterer Marshallplan. Sie haben so viele Aufgaben und Funktionen, Herr Rademacher. Dazu, ich habe gelesen, würden Sie noch 200 Vorträge im Jahr halten. Sie sollen verheiratet sein. Sehen Sie Ihre Frau eigentlich auch mal?
Ja.
Häufig?
Nicht so häufig, aber regelmäßig.
Warum arbeiten Sie so viel?
Ich arbeite gerne.
Und Schlaf wird überschätzt.
Ich schlafe auch genug, wobei ich teilweise dann auf Reisen schlafe. Also ich komme leider nicht normalerweise in jeder Nacht zu den 8-9 Stunden, die ich gerne schlafen würde. Aber Reisen gibt viele Möglichkeiten, zwischendrin zu schlafen. Im Flugzeug beispielsweise schlafe ich normalerweise immer. Merke also eigentlich gar nicht, dass ich fliege. Das lässt sich alles gut arrangieren. Ich kann mich an keiner Stelle beklagen.
Dankeschön. Das war Franz Josef Rademacher, der, das können wir verraten, für diese Sendung nicht reisen musste. Er war nämlich zugeschaltet aus einem Studio in Ulm. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Professor Rademacher.
Ja, ich danke Ihnen auch. Alles Gute.
Danke. Und die Sendung Im Gespräch finden Sie, das wissen Sie, auch im Internet. Gehen Sie auf deutschlandradiokultur.de. Morgen ist die Autorin und Philosophin Hilal Seskin zu Gast, die, das kann ich jetzt schon mal verraten, ziemlich andere Ansichten hat, was den Fleischkonsum angeht. Mein Name ist Susanne Führer. Schönen Tag noch. Tschüss.